Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid und wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und auch miteinander in Gottes Wort hineinschauen. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachtstage erlebt, im Wissen, dass Jesus auch für dich, für euch Mensch geworden ist, um für deine und meine Schuld am Kreuz zu sterben. Wir werden heute, wie Andreas schon sagte, unsere kurze Predigtreihe von Gott überrascht beenden. Und in Anlehnung an mein Predigtthema vom vierten Advent, der Hirtenheiland, habe ich es für heute Morgen ähnlich, doch in seiner Aussage wesentlich umfassender und weitreichender formuliert, nämlich der Heidenheiland. Darum soll es heute Morgen gehen. Während man vielleicht aus der Formulierung in Lukas 2 fälschlicherweise schließen könnte, dass der Retter nur für die Juden gekommen sei, machen sich in unserem heutigen Text Heiden auf den Weg, um den König der Juden zu suchen und ihn an der Krippe anzubeten. Sie sind die ersten Heiden, die ersten Nichtjuden an der Krippe und repräsentieren in gewisser Weise auch dich und mich dort an diesem Platz. Denn Jesus ist der Heiland für Juden und Heiden. Gott sei Dank. Aber der Reihe nach. Wir schauen in unseren Text, ein relativ bekannter Text. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?« fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. »In Bethlehem in Judäa«, antworteten sie, »denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde.« Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. »Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind«, sagte er, »und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen.« Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch, Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder zurück in ihr Land. Soweit unser Text für heute Morgen. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Zunächst einmal merkwürdige Gestalten auf der Suche. Und das Wort merkwürdig, das habe ich in all meinen drei Unterüberschriften eingebunden, soll heute mal mit einem gewissen Blickwinkel gesehen werden, was vielleicht die Wortbedeutung auch nahe kommt. Merkwürdig ist für uns immer eher so seltsam. Aber merkwürdig bedeutet zunächst einmal, es ist würdig, bemerkt zu werden. Und in diesem Sinne will ich auch dieses merkwürdig in meinen drei Überschriften verstanden wissen. Merkwürdige Gestalten also auf der Suche. Was waren das eigentlich für Menschen? Wir hier in einem Raum, wo auch relativ viele Katholiken wohnen, da ziehen ja die sogenannten Heiligen Drei Könige durch die Gegend. Nun, das waren keine Könige, aber es waren sicher sehr wohlhabende Menschen. Es waren auch nicht unbedingt drei an der Zahl. Man könnte davon ausgehen, anhand der Geschenke, die sie dem Kind in der Krippe weitergegeben haben. Und ob sie heilig waren, ist wohl eher auch nicht zu vermuten. Es waren Magier. Das griechische Wort Magos bedeutet auch übersetzt Sterndeuter. Es waren also Menschen, die sich mit der Sternenkunde auseinandergesetzt haben und viel in den Himmel gesehen haben, um dort eben entsprechende Forschungen anzustellen. Es waren orientalische Gelehrte. Kundig in Stern- und Traumdeutung und in Persien waren sie oft Mitglieder der Priesterkaste und Berater der damaligen Könige. Es waren sozusagen die Weisen ihrer Zeit. Aber diese Menschen waren eben keine Juden, sie kamen aus heidnischem Hintergrund. Sie beteten fremde Götter an. Aber es waren keine oberflächlichen Dummköpfe, die das nicht anders wussten, sondern sie waren hochgebildet. Sie waren fragende Menschen, suchende Menschen, neugierige Menschen. Das gehörte im Grunde genommen zu ihrem Leben dazu, den Dingen, zumindest in der Sternenwelt, auf den Grund zu gehen. Und wer weiß, der Text sagt das nicht, wer weiß, vielleicht waren es auch grundsätzlich suchende Menschen für ihr eigenes Leben, die nach Antworten für ihr eigenes Leben, nach wahrem Leben auf der Suche waren. Und ich denke, davon gibt es ja heute auch mehr als genug. Und diesen Menschen geht im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf. Gott macht es an. Schon in 1. Mose 1 können wir lesen, dass Lichter, auch die Lichter am Himmel, am Firmament, Gott und den Menschen dienen. Sie sollen Gott zur Ehre leuchten und uns eben Hilfestellung geben bei Tag und bei Nacht. Und dieser Gott, er macht sie offen, er macht sie fragend, er weckt ihr Interesse, ihre Sehnsucht. Er ergreift auch in ihrem Leben, im Leben dieser heidnischen Menschen, die Initiative, und zwar genau dort, wo sie zu Hause sind, eben bei den Sternen, mit den Dingen, mit denen sie sich Tag für Tag auseinandergesetzt haben. Eine besondere Stern- oder Planetenkonjugation zeigt sich ihnen. Da ist es ganz interessant, dass dieses Phänomen, was eventuell damals auch ursächlich dafür war, wir vor einigen Tagen hier in Deutschland eben auch erleben konnten, am 21.12.2020, wo eben ja Jupiter und Saturn sich sehr nahe gekommen sind. Also nahe gekommen immer noch in einem etwas umfassenden Sinne, aber dass man eben den Eindruck hat, es wäre ein Licht, ein heller Stern zu sehen. Und dieses außergewöhnliche Ereignis, das bringen sie mit einem anderen außergewöhnlichen Ereignis in naher Zukunft in Verbindung. Der Text sagt nicht näher aus, wie sie daraus schließen. Auf jeden Fall packen sie ihre Kamele, ihre Sachen zusammen und ziehen los, um einen neugeborenen König der Juden zu suchen und ihm Schätze zu bringen. Eigentlich verrückt. Aber das ist das, was Matthäus schreibt. Sie bringen also diese Sternkonjugation in Verbindung mit dem Kommen des Messias der Juden, einem anderen Volk. Wir haben seinen Stern gesehen, werden sie später am Hof des Herodes mitteilen. Der Stern des neuen Königs der Juden. der sein Kommen, seine Geburt anzeigte. Nun, normalerweise folgt man nicht irgendwelchen Sternen. Man erforschte ihr Kommen, ihre Konstellation, ihr Verschwinden und zog gewisse Schlüsse daraus. Doch im Grunde genommen blieb man, wo man war, gut versorgt, in angesehener Stellung. Aber diese Magier machten es anders. Sie müssen quasi losziehen, gedrungen von einer anderen Macht. Und sie sind zu gewaltigen Opfern bereit. Wir haben ja schon von den Hirten gehört, die ließen auch alles stehen und liegen auf den Feldern Bethlehems und zogen los, eine deutlich kürzere Wegstrecke zur Krippe. Aber wir müssen uns mal vorstellen, was diese Menschen, die aus der Region Babyloniens kamen, was sie auf sich nahmen. Eine Unmenge von Zeit. Also das war eine beschwerliche, eine lange und vor allen Dingen auch gefährliche Reise, die sie unternommen haben. Geld spielte keine Rolle. Sie waren bereit, für diese Kosten aufzukommen. Aber sie gaben auch, zumindest für eine begrenzte Zeit, ihre Stellung auf, ihre Bequemlichkeit, ihre Macht. Und sie waren bereit, wertvollste Reichtümer zu opfern, herzuschenken, einem kleinen Säugling. Sie waren im Grunde genommen an dieser Stelle ein Stück weit bereit, sich selbst hinzugeben. Sie begeben sich hier, ja, zwar vielleicht vom Text her gesehen, erstmal in die Abhängigkeit von diesem Stern, der sie leitete. Wir wissen, dass Gott dahinter stand, der diesen Stern eben gebraucht hat, um sie zu führen. Aber sie begeben sich eben in die Abhängigkeit dieses Lichtes, weil sie mehr vermuteten, weil sie mehr erhofften. Ich glaube, sie sind mit einer großen innerlichen Erwartung losgezogen. Vielleicht gar nicht mal so richtig wissend, was denn da auf sie zukommt, was sie dort sehen und erleben werden. Und sie brauchen die Leitung Gottes durch sein Lichtzeichen. Und dieser Gott, den wir kennen und anbeten, sieht eben auch die Heiden in ihrer Gottesferne. Er sieht sie und liebt sie und er führt sie, da wo sie offen sind, sich von ihm führen zu lassen. Das ist bis heute so geblieben. Da, wo Menschen nach Antworten auf ihre Lebensfragen an der richtigen Stelle suchen und sich von Gott leiten lassen, wird Gott sie führen und sich selbst von ihm finden lassen. Und dann kommen sie auch schon, sind schon nah am Ziel, und dann werden wir mit einem merkwürdigen Verhalten am jüdischen Königshof konfrontiert. Man hat so ein bisschen bei den Sterndeutern den Eindruck, in Jerusalem angekommen, schalten sie um nach dem Motto, Dankeschön, jetzt finden wir schon allein weiter. Wir sind in der Hauptstadt der Juden. Der Königspalast ist nicht mehr weit. Wo soll denn der neugeborene König der Juden sonst zur Welt kommen als im Königspalast? Und so klopfen sie auch schon bald dort an die Tür. Aber das entpuppt sich als Sackgasse. Und wir merken, dass auch wir einiges über diesen Umweg lernen können. Zunächst werden wir mit einer großen Furcht konfrontiert. Das kennen wir schon von den Feldern Bethlehems. Auch die Hirten erstarrten vor Schreck, als der Engel plötzlich in ihr Leben, in dieser dunklen Nacht ihr Leben erhellt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hier ist es eine völlig andere Furcht. Hier erscheint kein Engel. Hier sind Sterndeuter, wahrscheinlich etwas anders angezogen, als die Juden das gewohnt waren, stehen vor den Toren und fragen nach dem neugeborenen König der Juden. Und das löst Erschrecken aus, löst Angst aus bei Herodes, dem Großen, der zu der Zeit an der Macht war. Und selbst die Bevölkerung ist irritiert und steigt mit in diese Furcht ein. Bei Herodes ist es klar, noch vor kurzem hat er zwei Söhne aus der Königsfamilie umbringen lassen, um seine Machtstellung zu zementieren. Und jetzt kann es doch nicht sein, dass schon wieder ein Konkurrent da sein soll, der seine Macht in Frage stellt. Das ist Auslöser für diese große Furcht. Nicht wegen der machtvollen Erscheinung eines Engels, sondern die Etablierten sorgen sich um ihre Macht. Und dann erleben wir eine erschreckende Unkenntnis bei König Herodes. Nun, vielleicht könnte man argumentieren, kein Wunder, er ist kein direkter Nachfahre der Juden, er ist Idumäer, kommt also von den Edomitern her. Und vielleicht war das der Grund, warum er sich im Alten Testament nicht so gut auskannte. Aber er hatte einen reichen Stab an Leuten um sich, auch Leute, die ihn beraten sollten, unter anderem eben auch jüdische Schriftgelehrten und Priester. Und als er diese holt, so nach dem Motto, ja, ist doch gar keine Frage, der Prophet Micha schreibt das doch schon, in Bethlehem soll der Messias zur Welt kommen. Also schon etwas seltsam. Auf der einen Seite eine erschreckende Unkenntnis und da die Leute, die es wissen müssen und auch wissen, haben scheinbar gar kein großes Interesse daran, diese besondere Nachricht immer wieder in den Herzen der Menschen, des Volkes und auch in den Herzen der Könige wachzuhalten und immer wieder neu darüber auch zu erzählen, zu lehren. Und dann, als eben dieser Ruf ertönt, wo ist der neugeborene König der Juden, dann auch hellwach zu sein und sich mit den Sterndeutern auf den Weg zur Krippe zu machen. Aber weit gefehlt. Sie bekommen die gewünschte Auskunft und Herodes heuchelt dann ja noch sein Interesse und seine Bereitschaft, diesem Kind ebenfalls zu huldigen. Und er bittet die Sterndeuter doch baldmöglichst zu ihm zurückzukommen, um ihm den Aufenthaltsort dieses Kindes zu verraten. Gott hatte andere Pläne mit seinem Sohn. Er wachte über seinem Leben. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass der Schatten eines gewaltsamen Todes bereits hier in diesem Anfangstext, in diesem Geburtstext zu erahnen ist, weil Menschen von Anfang an nach seinem Leben getrachtet haben. Gott offenbart sich hier in aller Deutlichkeit und Klarheit, die Verse 5 und 6, wo die Schriftgelehrten und Priester deutlich machen und auf den Propheten Micha hinweisen. Und dennoch bringt es keinen von ihnen dazu, es den Sterndeutern nachzumachen und den Messias zu suchen. Und bis in die heutige Zeit gilt ein ganz simpler Satz: Wissen allein erlöst nicht. Du kannst eine Bibel zu Hause im Schrank stehen haben. Du kannst verschiedene Dinge daraus vielleicht zitieren können. Du magst viel Kopfwissen haben an Theologie und frommen Wissen, aber das allein erlöst nicht. Ist doch erschreckend, oder? Und wie vielen Menschen geht es heute genauso wie den Menschen dort am jüdischen Königshof? Gott hatte längst gesprochen und sich mitgeteilt, aber wer will es wissen? Wer will sich danach ausrichten? Das bedeutet ja, dass sich mein Leben vielleicht grundlegend verändern wird. Und will ich das? Dass plötzlich ein lebendiger Gott in mein Leben spricht und mir zu sagen hat, wo es denn jetzt lang geht? Auch heute ist es oft nicht anders. Menschen wissen eigentlich, wo sie zu suchen hätten. Sie kennen zum Teil Gottes Wort, aber lassen es nicht zu, dass es ihr Leben wirklich verändert. Und wie Herodes hält der Mensch an seinem eigenen Königreich krampfhaft fest, statt dem König Jesus die Übernahme der Herrschaft zu gestatten und sich daran zu erfreuen, unter seiner Leitung, unter seiner Führung ein Leben zu führen. Und dann ein letztes. Merkwürdige Geschenke für den Retter der Welt. Nun, auf jeden Fall die Freude der Sterndeuter kennt keine Grenzen, als das Lichtzeichen am Himmel sich ihnen wieder zeigt und sie dann zum Ziel führt. Aber was erwarten sie da eigentlich? Doch eher eine angemessenere Geburtsstätte als eine bescheidene Behausung mit schlichter Innenausstattung. Aber auch hier wird eines deutlich. Nicht der Stern war das Entscheidende und Wichtigste. Er war eher ein Hilfsmittel Gottes. Er wies hin zu Jesus, dem Christus, dem Messias, dem Heiland der Welt. Und dieses Bild versucht jetzt mal vor Augen zu haben. Vor diesem Kleinkind beugen sich diese großen Männer. Sie werfen sich vor ihm nieder. In einem Akt der Anbetung, der Huldigung. Und man kann das, was hier im Text steht, auch übersetzen mit: Ich begebe mich in deine Hand. So kann solche Geste eben auch gedeutet werden. Anbetung kannten ja nicht nur die Juden gegenüber ihrem großen Gott. Anbetung, man hat andere Gottheiten, man hat Könige verehrt und sich vor ihnen niedergeworfen. Und hier werfen sich diese Männer in den Staub des Stalles vor diesem Kind. Sie huldigen, verehren, anbeten es. Genau dafür sind sie gekommen, genau dafür haben sie sich auf diesen weiten Weg gemacht, um ihm Ehre zu erweisen. Und sie opfern ihm Schätze, Kostbarkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt gehört habt, wo auf diese drei besonderen Schätze eingegangen ist. Ich habe noch keine gehört. Und ich weiß auch nicht, ob meine Auslegung heute Morgen die einzig wahre und richtige ist, aber zumindest fand ich es ganz interessant, diesen drei Geschenken einmal etwas näher auf den Grund zu gehen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Doch eigentlich recht seltsame und merkwürdige Geschenke für ein Kleinkind, selbst wenn es ein König ist. Nun, Maria und Josef über den Goldklumpen werden sich, glaube ich, schon gefreut haben. Den konnte man auch zur damaligen Zeit schon gut gebrauchen. Aber Weihrauch und Myrrhe. Nun machen wir mal einen Versuch. Ich glaube, Gold ist nicht allzu schwierig. Sollte vielleicht ein Hinweis auf Macht, auf Ehre, auf Reichtum hinweisen und auf Jesus als den König. Das sollte dieses Kind ja auch sein, der neugeborene König der Juden. Was sie nicht wussten, er ist auch der neugeborene König der ganzen Welt und ein Retter für unsere Schuld. Und da kommt vielleicht der Weihrauch ins Spiel. Weihrauch kannte man aus Tempeldiensten, aus Gottesdiensten. Und der Weihrauch könnte vielleicht ein Hinweis auf die Mittlerdienste der Priester im Tempel hinweisen und hier Jesus als Priester bereits offenbaren. Er als der einzige Mittler zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott, so wie es schon in einem der Paulusbriefe geschrieben steht. Und ein letztes: Myrrhe. Myrrhe ist ein wohlriechendes Harz, das zu Salbölen und Arzneien verwendet wurde und sehr kostbar war. Und es wurde unter anderem auch beim Einbalsamieren von Leichnamen verwendet. Man kann es zum Beispiel auch bei Johannes 19 nachlesen, 39 und 40, wo es um den Leichnam Jesu ging, der einbalsamiert wurde. Da hat Nikodemus auch Myrrhe verwendet. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen oder keine bessere Erklärung vorstellen, als hier schon durch dieses Geschenk ein Hinweis auf den Leidensweg, auf das Sterben und den Tod dieses Kindes. Jesus als Prophet, weil er selber schon frühzeitig in seinem Leben hier auf Erden, aber auch im Alten Testament schon auf diesen Leidensweg vorbereitet worden ist und der anderen Menschen das zum Ausdruck gebracht hat. Schon Mose hat ja gesagt, es wird einmal ein anderer Prophet nach mir kommen. Jesus, König, Priester und Prophet. Eine Möglichkeit, wer vielleicht noch eine andere hat, kann gerne auf mich zukommen und das noch ergänzen. Aber zumindest waren das so ein paar Dinge, die zumindest eine mögliche Erklärung für diese besonderen drei Geschenke sein können. Kommen wir zum Schluss. Wer sucht, der findet, heißt es im Neuen Testament. Wer in der Dunkelheit sucht, nun, der braucht Orientierung durch ein Lichtzeichen, er braucht Wegweisung. Die heidnischen Sterndeuter, die sind dem Lichtzeichen Gottes gefolgt und fanden Jesus, den neugeborenen König der Juden und der von sich behauptet hat, ich bin das Licht der Welt. Ob diese Sterndeuter ewiges Leben fanden, sagt der Text nicht ausdrücklich. Aber wir finden sie anbetend an der Krippe. Und anschließend lassen sie sich von Gott einen anderen Heimweg führen, um eben nicht diese Botschaft der Ortsangabe des neugeborenen Königs Herodes dem Großen mitzuteilen, damit dieser es umbringen kann. Ich glaube, suchenden Menschen, die heute für sich auf der Suche sind, kann dieser Text Mut machen und Hoffnung schenken. Und sie selber auch herausfordern, sich diesem Jesus hinzugeben, sich diesem Jesus zuzuwenden, nicht an irgendwelchen anderen Stellen zu suchen, sondern sich von Gott an die Hand nehmen zu lassen und dass Gott auch uns heute oder Menschen heute, die auf der Suche sind, zur Krippe führen oder eben auch zum Kreuz. Wir haben uns einige Texte von Weihnachtsliedern in den letzten Wochen angesehen und mit einem möchte ich auch schließen. Da heißt es in diesem einen berühmten Lied in einer Strophe, mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes hab im Leben. Gib zu seligem Gewinn ihm das Leben selber hin. Ich glaube, das ist das Einzige, was zählt. Ich glaube, wir haben zu Weihnachten, gehe ich mal von aus, auch ihr zu Hause, wir haben eine ganze Menge an Geschenken bekommen. Wir haben uns gegenseitig beschenkt. Nicht, weil einer von euch Geburtstag hatte, sondern weil jemand an euch gedacht hat, der Ehepartner, die Kinder, Oma und Opa, wer auch immer, und euch ein Geschenk gegeben hat. Und wahrscheinlich haben die meisten von euch mehr als ein Geschenk bekommen. Eine schöne, eine nette Geste. Aber ich hoffe, in unseren Advents- und Weihnachtsbotschaften ist deutlich geworden, dass es ein wesentlich wichtigeres und entscheidenderes Geschenk geht. Und um dieses Geschenk dreht sich das ganze Weihnachtsfest. Wir könnten theoretisch Weihnachten feiern, im wahrsten Sinne des Wortes oder der Geschichten, wie sie in der Bibel niedergeschrieben sind, ohne dass wir nur ein einziges Geschenk bekommen und weitergeben würden, weil Gott seinen Sohn uns gegeben hat. Und wenn wir dann überlegen, was könnten wir eigentlich ihm schenken? Er hat ja Geburtstag gehabt. Er ist in diese Welt gekommen als König dieser Welt. Was könnten wir ihm schenken? Nun, wer die Geschichte von Hilfe die Herdmanns kommen kennt, der weiß, da bringen die Weisen aus dem Morgenland einen dicken, fetten Schinken aus dem Geschenkekorb mit. Wir können unser Leben ihm geben, ihm anvertrauen. Und vielleicht ist gerade jetzt am Ende von dem Jahr 2020 nochmal eine gute Gelegenheit, Bilanz für unser eigenes Leben zu ziehen. Und so eine Lebensübergabe, die haben wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen, schon einmal in ihrem Leben gemacht. Aber warum nicht sich nochmal ganz bewusst diesem König der Könige auszuliefern und ihm neu das zu bekennen: Ich gehöre dir, ich schenke dir mein Leben mit allem, was ich bin und habe. Und auch euch zu Hause, vielleicht sieht und hört jemand zu, der diesen König noch nicht persönlich kennt, aber von der Geschichte vielleicht angerührt und vielleicht auch getroffen ist. Überlege für dich einmal ganz konkret, was es bedeuten würde, dein Leben diesem König, der in diese Welt gekommen ist für dich, um am Kreuz für deine Schuld zu sterben, ihm dein Leben anzuvertrauen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich einem jeden von uns, dass wir das neu erleben, was das an Freiheit, an Hoffnung, an Freude für unser Leben bedeuten kann. Das ist im Grunde genommen das Einzige, was zählt, sich dem hinzugeben, der kam, um selbst sein Leben für dich gab. Amen.